ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Heute wird es viel um die Mafia bei uns gehen. Dazu begrüße ich den gebürtigen Italiener, Richter, Krimi-Autoren Alessandro Berlardetti. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Mafia ist für uns lange der Inbegriff der organisierten Kriminalität allein in Italien gewesen. Dass dem nicht so ist, darum geht es auch heute hier. Ganz persönlich, was ist die Mafia für dich?
Für mich ist die Mafia ein Stück weit Familiengeschichte leider. Mhm. Aber vor allem auch ein Teil der italienischen Geschichte und inzwischen auch der europäischen und vor allem auch der deutschen Gesellschaft.
Du wurdest auf Sizilien geboren. Was für eine Kindheit hattest du da?
Ich hatte keine großartige Kindheit, weil meine Eltern spätestens als ich dann 1,5 Jahre war, entschieden haben, nach Deutschland zu kommen. Und deswegen sind meine Kindheitserinnerungen immer mit Urlaub verbunden, der damals zum Glück etwas länger ging, über 3-4 Wochen. Und ich komme aus der südlichsten Spitze quasi Siziliens, in der Provinz von Syrakus, Bacchino. Da kommen die Kirschtomaten her.
Und du hast es gerade nicht verheimlicht, aber noch nicht erwähnt. Deine Familie verließ Italien in den 80ern, unter anderem, weil dein Vater sich weigerte, Schutzgeld zu zahlen.
Wenn ja, mein Vater weigerte sich auch überhaupt nach Deutschland zu kommen, weil wir hatten schon hier Verwandte und das Angebot lag auf der Hand, er kommt nach Deutschland. Aber mein Vater hatte dann nach einer Zeit in Turin versucht, tatsächlich wieder Fuß zu fassen in Sizilien. Und er war in der Baubranche tätig und man kann sich vorstellen, was es bedeutet für einen jungen Kerl in den 80er Jahren, sich selbstständig zu machen in der Baubranche. Man muss im Prinzip Kompromisse eingehen. Und er war jung, mutig und wollte diese Kompromisse nicht eingehen. Und irgendwann hat er gesagt, lass uns hier abhauen, weil wir sehen hier kein Geld. Also er hat Rechnungen nicht bezahlt bekommen, er hat Weisungen erhalten, wo er seinen Beton abholen muss und so weiter und so fort. Man konnte nicht ein normales, freies, unternehmerisches Leben führen.
Und hatte das immer einen mafiösen Hintergrund?
Ja, klar. Also Italien generell, aber vor allem Sizilien in den 80ern, war durchdrungen von der Cosa Nostra und der Stida, eine ursprüngliche Untergruppierung, die sich dann relativ stark im Süden Siziliens verbreitet hat. Es gab im Prinzip keine unternehmerische Tätigkeit, wo man keine Kontakte zur Mafia hatte.
Hat es für dich in der Jugend irgendeinen Schlüsselmoment gegeben, dass du gesagt hast, so ich will gegen diese Ungerechtigkeit vielleicht auch ankämpfen oder mich stark machen, die Italien ja doch dann eigentlich auch beschädigt hat?
Ich war 11, als im Prinzip der wichtigste damals und auch bekannteste Ermittlungsrichter Giovanni Falcone von der Cosa Nostra umgebracht wurde in einem der blutigsten Attentate der italienischen Geschichte. Und damals habe ich angefangen, Fragen zu stellen, weil meine Mutter war extremst besorgt. Ihr Bruder, mein Onkel Corrado, war Polizeibeamter in Palermo damals, 3 Jahre lang Personenschützer von Falcone. Das habe ich damals natürlich nicht verstanden, was es bedeutete. Aber als er ermordet wurde, war mir dann klar, es ist Teil auch meiner Familiengeschichte.
Und in deinem Büro in Karlsruhe hängt ein Foto von Falcone.
Falcone und Paolo Borsellino, sein Kollege und Freund, die zwei, würde ich mal sagen, wichtigsten Mafiajäger Italiens.
Ist das für dich ein wichtiges Teil in deinem Büro? Ist es eine Erinnerung, eine Mahnung?
Es ist eine Mahnung zu Pflichtbewusstsein, also dass man den Staatssinn für sich hochhält und manchmal, wenn man Überstunden machen muss, wenn man vielleicht am Wochenende auch noch ein Urteil schreiben muss und ich schaue mir Falcone an und Paolo Borsellino, wie sie lächeln, denke ich mir, ich hab's gut.
Wann war denn so, gab es diesen ersten Moment, wo du als, du hast ja gerade deutlich gemacht, sehr früh nach Deutschland gekommen, war das dann mit 11, dass du gemerkt hast, die Mafia spielt da eine größere Rolle in meiner Familie?
Ab 11 tatsächlich. Und danach ging's weiter. Mein Onkel hat dann uns ein bisschen auch erzählt, was es bedeutete, in Palermo Polizeibeamter zu sein, was es bedeutete, mit Falcone zusammenzuarbeiten. Und ich habe dann verstanden, dass es einen roten Faden gibt bis nach Deutschland. Und zum ersten Mal 1994, da war ich 13 Jahre alt, habe ich die Geschichte eines jungen Richters erzählt bekommen von meinem Onkel, Rosario Libatino. Und als er mir sagte, dass das deutsche waren, also im Prinzip hier aufgewachsene Italiener, die ihn umgebracht haben, da hat mich diese Geschichte nicht mehr losgelassen.
Die Mafia ist seit Jahrzehnten auch Motiv der Popkultur, in Romanen, in Filmen. Ist es eigentlich gut, das so zu thematisieren oder verharmlost das eher?
Es ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es sicherlich immer auch ein Aufhänger, wenn man über Mafia spricht. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass uns diese Romantisierung ein bisschen blind macht vor diesem sehr gefährlichen Phänomen tatsächlich.
Weil es Aspekte ja auch ausblendet, weil es dann halt so diesen Coolness-Faktor hat, ne? Wie cool die Mafia vorgeht und was das für Typen sind. Da werden ja ganz besondere Charaktere in erster Linie gezeigt.
Und auch eine falsche Realität vermittelt.
Wie würdest du denn die moderne Mafia definieren? Also hebt die sich ab von anderen Bandenkriminalitäten?
Ja, erstens, weil die italienische Mafia über eine Tradition verfügt, die inzwischen 170 Jahre ist. Und vor allem, weil sie einen Wandel seit den 90ern vollbracht hat. Und man heute sagen kann, es ist eine Mafia mit weißem Kragen, also im Prinzip eine in der Wirtschaft sehr stark etablierte Mafia und eine Mafia, die Strukturen hat, die so gut durchorganisiert sind, dass man Schwierigkeiten hat, auch diese komplexen Strukturen zu durchleuchten.
Den großen Mafia-Jäger Giovanni Falcone hattest du schon angesprochen. Der ist damals bei der Bekämpfung andere Wege gegangen. Er hatte dann, sein Motto war Folge dem Geld. Warum war das so ein revolutionärer Ansatz eigentlich?
Das war eine kopernikanische Wende. Der Hintergrund war eigentlich eher ein Zufall. Man hatte in einer Leiche eines ermordeten Mafioso tatsächlich eine Banküberweisung gefunden. Das war ein Polizeibeamter in Nicasera und der hat sich direkt an Falcone gewandt und gemeint, wir müssten dem nachgehen. Und da hatte Falcone dann die zündende Idee und damals gab es einige Aussteiger, sehr wichtige Aussteiger der Mafia, Pentiti, also Reumütige, und einer davon war Tommaso Buscetta. Und er wollte unbedingt die Aussagen, also das, was Tommaso Buscetta ihm erzählte, als großer Aufklärer sozusagen, stützen, das heißt untermauern. Und wie macht man das im Prozess? Indem man eben einen weiteren Beweisstrang zieht. Und dieser Strang war eben dieses Follow the Money, das heißt zu beweisen, dass die Menschen, die belastet werden im Prozess, doch miteinander verbunden sind durch Banküberweisungen, durch Konten, die schon jahrelang bestehen, sodass der Mafioso nicht dann im Nachhinein behaupten kann, also mit dem habe ich nichts zu tun. Das war die Idee dahinter.
Und wird heute noch so gemacht?
Das war im Prinzip die Geburtsstunde der sogenannten Finanzermittlung, ja.
Wie schafft es eigentlich die Mafia, das habe ich mich gefragt, bis heute eigentlich so ein starkes Gesetz des Schweigens aufrechtzuhalten, das kaum irgendwie Insider auspacken, oder ist das eine Fehl- oder ein falscher Blick von mir?
Also sie schafft es natürlich durch Gewaltandrohung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das Ausnutzen einer bestimmten Kultur, eine Kultur des nicht auffällig werden wollens und vor allem auch eine Kultur, die das Schweigen auch noch befördert, weil man im Prinzip keine Probleme, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben möchte. Das ist der Cosa Nostra lange Zeit gelungen, aber in den 80ern ist einfach zu viel Blut geflossen und dann hat der ein oder andere tatsächlich angefangen auszupacken. Die Ndrangheta, die heutige kalabrische Mafia, hat tatsächlich aus diesem, sagen wir so, Schweigegesetz vielleicht das höchste Gut gemacht. Und da gibt es wirklich kaum Aussteiger, was ein Riesenproblem ist.
Und du hast gerade schon deutlich gemacht, den Wandel, den die Mafia in ihren Strukturen dann halt auch vollzogen hat. Welche Rolle spielen eigentlich Frauen in der Mafia? Sind das weiterhin schweigende Mütter und Ehefrauen oder mittlerweile auch schon in der auf Boss-Level?
Inzwischen hat sich die Rolle der Frau auch gewandelt. Das hatte damit zu tun, dass in den 80er Jahren es zu viele Verhaftungen kam. Allein der Maxi-Prozess in Palermo führte zu weit über 400 verhaftete Mafiosi. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wer erfüllt denn jetzt die Aufgabe, die der Mafioso nicht mehr aus der Haft heraus erfüllen kann? Und die ersten waren die Frauen tatsächlich. Und seitdem können wir beobachten, wie eine gewisse Emanzipation erfolgte, im negativen Sinne leider in diesem Fall, dass Frauen tatsächlich auch die Geschicke der Mafia übernommen haben. Und es gibt zahlreiche Beispiele dafür.
Mafialand, die dritte Staffel unseres Podcasts, die ist aktuell auf swr1.de zu finden. Koks und Küsschen heißt es diesmal. Und unser Leutegast Alessandro Bellardita, der hat bei vorherigen Staffeln auch schon mit seiner Expertise mitgemacht. Du bezeichnest Deutschland als Geldorado oder Paradies für die Mafia. Warum?
Weil wir inzwischen davon ausgehen, dass jährlich mindestens 50 Milliarden Euro an Geldwäsche hier vollzogen wird. Und das sind Zahlen, die nicht nur abschrecken, sondern auch zu bedenken geben, was wir dagegen tun können.
Du hast eben auch schon angesprochen, dass es natürlich die Branchen gibt, wo das dann über die Bühne geht, wo die Mafia besonders aktiv ist. Ist das dann, nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, welche Branchen sind das? Der Klassiker wäre dann immer irgendwie der Gastrobereich.
Ja, da muss ich ein bisschen leider, glaube ich, die Menschen, die zuhören, enttäuschen. Es gibt keine Branche, wo die Mafia quasi ein Problem hat, da reinzugehen. Entscheidend ist einfach, dass die Mafia der Meinung ist, man kann gut Geld waschen und vor allem auch Geld verdienen im Nachgang. Die Gastrobranche ist inzwischen, was Geldwäsche, gar nicht mal so interessant, weil die Umsätze also nicht so hoch sind, dass ich jetzt wirklich in Milliardenhöhe Geld waschen kann. Da gibt's quasi für die Fantasie von Leuten, die in der illegalen Unternehmerwelt unterwegs sind, keine Grenzen. Also von Dienstleistungsgesellschaften, Unternehmensberatung bis hin zu erneuerbaren Energien, tatsächlich Immobilienbranche. Es gibt eigentlich kaum einen Bereich, wo die Mafia nicht unterwegs ist.
Kannst du ein konkretes Beispiel geben, wie die Geldwäsche dann tatsächlich abläuft?
Also der Klassiker hat eigentlich in den 80er Jahren schon angefangen. Das waren Baufirmen, die im Prinzip gegründet wurden, meistens GmbHs, die dann Scheinfirmen faktisch waren. Die haben natürlich sicherlich das ein oder andere Bauvorhaben in der Realität auch gehabt. Aber faktisch waren das einfach Firmen, die Rechnungen gestellt haben. Rechnungen, die dann in bar bezahlt wurden, dann das Geld wiederum weiter investiert wurden. Nach 6-7 Monaten waren diese Firmen wiederum dicht. Das heißt, man hat sie liquidiert. Es gab keine Betriebsprüfung, gar nichts. Und das Geld wurde damit reingewaschen. Das ist so der absolute Klassiker gewesen.
Hat Deutschland denn so ein, ist das dann ein strukturelles Problem, was Barzahlung angeht, dass die kriminelle Arbeit dann durchaus erleichtert?
Deutschland hat generell leider in puncto Geldwäsche sehr, sehr spät reagiert. Wenn man sich überlegt, dass der Straftatbestand erst 1993 eingeführt wurde. Ja, 93, ja. Da merkt man schon, im Prinzip war man lange im Dornröschenschlaf. Und das geht in einer gewissen Form bis heute weiter. In Deutschland besteht einfach immer noch diese Idee, dass Bargeld Freiheit bedeutet. Und man müsste durch Obergrenzen es der organisierten Kriminalität eigentlich schwer machen. Aber das, das ist leider nicht der Fall.
Ein Punkt ist ja dann auch, so habe ich es zumindest in der Vorbereitung gelernt, Vermögen zweifelhafter Herkunft. Warum tut sich da die deutsche Justiz im Vergleich zur italienischen unheimlich schwer, so etwas zu beschlagnahmen?
Weil in der deutschen Justiz generell der Grundsatz der Beweislastumkehr, vor allem wenn es um strafrechtliche Tatbestände geht, schlicht und ergreifend nicht irgendwie willkommen ist. Man sagt, jemand, der vor Gericht steht und eine Straftat begangen haben soll, dem muss der Staat beweisen, dass er diese Straftat begangen hat. Aber Italien hat da eine inzwischen langjährige Erfahrung damit, dass man sagt, du hast eigentlich faktisch kein Einkommen. Wie kann es sein, dass du 3 Stadtvillen besitzt, Ferienhäusern, Immobilien auf Mallorca und so weiter und so fort? Wie kannst du das erklären? Und wenn er es nicht erklären kann, dann wird das eben beschlagnahmt, konfisziert und teilweise auch zu sozialen Zwecken dann weiterverwendet. Und diese harte Linie hat dazu geführt, dass tatsächlich ein Verdrängungseffekt eingetreten ist. Das heißt, viele Mafiosi haben dann im Ausland angefangen zu investieren und Deutschland ist da sicherlich einer der beliebtesten Orte.
Ein strengeres Anti-Mafia-Gesetz für Deutschland, das fordert SWR1 Leutegast, der Richter Alessandro Bellardita, ganz nach italienischem Vorbild am besten. Was genau fehlt denn dann deiner Meinung nach dazu?
Einiges. Also das Wichtigste erstmal wäre tatsächlich eine Reform des Paragraphen 129 Strafgesetzbuch. Das ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da brauchen wir deutlich eine Verschärfung, weil es kann nicht sein, dass wir da eine Höchststrafe von nur 5 Jahren haben. Das heißt vergleichbar wie ein Ladendiebstahl zum Beispiel oder eine kleine Betrügerei. Da wäre das italienische Modell so, dass man dann bis zu 20 Jahre Haft verhängen könnte. In Deutschland wären es dann 15, aber damit wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Und dann gibt es natürlich viele andere Aspekte, wie beispielsweise eine nationale Behörde, die eben sich mit der Bekämpfung organisierter Kriminalität beschäftigt, und zwar auf der Ebene der Staatsanwaltschaft. Wäre unheimlich wichtig.
Die Bildung einer kriminellen Vereinigung, hast du gerade schon angesprochen, in der deutschen Gesetzgebung, das ist noch immer so sehr allgemein gehalten, was dazugehört und was auch nicht. Und in Italien ist es dann der Anti-Mafia-Paragraph, den es schon seit 1982 gibt. Und da ist ja dann auch relativ lange nichts passiert in Deutschland.
Ja, bis heute eigentlich. Also die Vorschrift hat sich eigentlich nie geändert. Sie wurde einmal reformiert, aber nicht entscheidend. Vor allem nicht, was die Rechtsfolge angeht. Und das führt dazu, dass Ermittler sich natürlich überlegen, wieso soll ich jetzt 3 Jahre ermitteln, wenn am Ende vielleicht eine Bewährungsstrafe rauskommt. Und das ist der Hauptgrund.
Lässt sich das nachvollziehen, warum die deutsche Gesetzgebung da so sich verscheut?
Weil das tatsächlich nicht das große Thema immer vor den Wahlkämpfen ist. Und die politische Meinungsbildung ist dann wichtig, dann später für eine Umsetzung in einem Gesetzgebungsverfahren. Und ist es leider so, dass das Thema Mafia immer mal wieder, zum Beispiel auch in den Medien dann präsent ist, aber nicht so stark präsent, dass man sagen würde, so jetzt müssen wir ganz schnell was machen und da eine große Reform an den Tag bringen.
Trotzdem sagst du, in den letzten 2-3 Jahren hat sich ein bisschen was getan auf deutscher Seite. Was macht da Mut?
Mut macht beispielsweise der Chef des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Andreas Stenger, der klipp und klar sagt, Baden-Württemberg ist eine Hochburg der italienischen Mafia, vor allem der 'Ndrangheta. Und seitdem hat sich auch beim LKA was geändert. Es sind mehr Kräfte eben vorgesehen, die da ermitteln. Aber auf Bundesebene haben wir jetzt eine Initiative der Bundesregierung dahingehend, dass man versucht, dieses Ressortdenken, also quasi Zoll handelt für sich, Steuerfahndung wiederum für sich und dann auch noch die Ermittlungsbehörden, das so zu reformieren, dass man ein bisschen interdisziplinär aktiv wird. Und da schafft man jetzt langsam die Ermächtigungsgrundlagen zum Beispiel für eine bessere Vermögensabschöpfung.
Dass es eine bessere Verknüpfung unter den einzelnen Ressorts gibt. Wenn wir nach Italien schauen, die Mafiabekämpfung dort unter der Regierung von Ministerpräsidentin Meloni, hat die sich in irgendeinem Punkt geändert?
Leider ja, und zwar in einem Punkt, den ich nicht mittrage. Sie hat faktisch Reformen eingeführt, die dazu geführt haben, dass man sagen kann, dass es insgesamt ein Mafia-Förderungsgesetz ist. Beispiel Obergrenze, Bargeld. Italien hatte eine relativ niedrige, 3.000 Euro, inzwischen ist sie erhöht worden. Wir haben leider die Abschaffung mehr oder weniger des Bürgergelds in Italien, was natürlich für die Mafia super ist, weil je ärmlicher die Menschen, prekärer leben, umso einfach ist es natürlich, Leute zu rekrutieren, die für 100 Euro einen Tag lang Drogen verkaufen. Und das größte Problem tatsächlich der Regierung Meloni ist, dass aus sozusagen der täglichen politischen Arbeit das Thema organisierte Kriminalität faktisch rausgenommen wurde. Mhm. Und das sind so Punkte, die dazu führen, dass man sich schon fragt, wieso? Also wieso will Meloni davon profitieren, dass man jetzt nicht mehr die Mafia so bekämpft wie vielleicht noch vor, sag mal, 10, 15 Jahren?
Wenn du dich hier als Richter und Mafia-Experte in Deutschland so hinsetzt und das sagst, wie sicher lässt sich das eigentlich durch den Alltag so gehen? Lebst du mit einer gewissen Sorge? Es muss nicht immer gleich Angst sein.
Ich glaube, das wäre der Fall, wenn ich mir das ausgesucht hätte. Aber tatsächlich war das eine Entwicklung, ich sag mal, wie so eine Art roter Faden. Und plötzlich war ich dann, als ich in den Justizdienst eingetreten bin, war ich dann nach ein paar Jahren bei der Staatsanwaltschaft, und tatsächlich organisierte Kriminalität war mein täglich Brot. Also Faktisch ist es so, ich habe es mir nicht ausgesucht und deswegen habe ich mir die Frage, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so gestellt. Ich mache die Arbeit, die für mich sinnvoll ist, und für mich ist es sinnvoll, weil ich bin der Meinung, ich will weiterhin in einer freien Gesellschaft leben, dass wir diese Strukturen, die genau zum Gegenteil führen würden, schon im Prinzip in den Ursprüngen bekämpfen.
Mit der Zeugenmacher und die sizilianische Akte hat SWR1 Leutegast Alessandro Bellardita erfolgreiche Krimi-Romane geschrieben. Was ist da so dein Ansatz? Wählst du die Fiktion, um uns über die Justiz so ein bisschen aufzuklären?
Ja, mir geht es tatsächlich um Probleme, sagen wir so, gesellschaftlicher Art, aber die eine Verknüpfung eben zu unserem Justizsystem haben. Bei dem Zeugenmacher ging es um die Frage der Wahrheit. Also wie finde ich als Richter die Wahrheit im Prozess, im Verfahren? Was ist ein Zeuge? Und vor allem eine sehr psychologische Komponente noch dazu, nämlich was mache ich aus einer Aussage? Und bei der sizilianischen Akte ging es mir tatsächlich darum, die Mängel noch des Polizei- und Justizwesens in Sachen Mafia und Mafiabekämpfung eben in einem Roman zu beleuchten.
Aber genau die Suche nach der Wahrheit, da habe ich mich gefragt, in deinem echten Richteralltag, wie schwer ist das eigentlich so, die, wenn es die überhaupt gibt, die perfekte Lüge zu entlarven?
Es ist schwer, wenn man es mit sehr erfahrenen Zeugen zu tun hat. Also wo es nicht so schwer ist, ist es, wenn ein Zeuge keine forensische Erfahrung hat. Aber ich sag mal, wenn ich im Kern quasi beantworten müsste, wie man zur Wahrheit kommt, dann tatsächlich, es gibt keine schlechtere Methode als durch Fragen. Also die Frage an sich, ja, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, versuchen herauszufinden, inwiefern die Aussage des Zeugen mit dem, was man weiß aus der Akte, übereinstimmt oder eben nicht. Und dann aus diesen Widersprüchen, die erzählt werden, die Rückschlüsse zu ziehen, um die Aussage zu analysieren und dann zum Ergebnis zu kommen, er hat die Wahrheit gesagt oder nicht. Wir gehen als Richter und Richterinnen immer davon aus, dass ein Zeuge lügt. Das ist die sogenannte Nullhypothese. So will es auch der Bundesgerichtshof. Und dann müssen wir anhand der Aussage verstehen, ob es Wahrheitsanzeichen gibt, also Realkennzeichen, die dann am Ende sozusagen der Analyse dazu führen, okay, er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt.
Das heißt, welche Faktoren sind denn dann für dich auch wichtig? Liest du einen Zeugen, eine Zeugin, wie der oder diejenige sich auch verhält?
Ja, also das Verhalten an sich ist tatsächlich nicht ausschlaggebend. Auch nicht, ob jemand nervös ist oder nicht, ob er zittert, ob er nach oben schaut. Das sind alles Faktoren, die dürfen wir gar nicht verwenden. Viel wichtiger ist es tatsächlich, wie detailreich eine Aussage ist. Je detailreicher, umso eher entspricht sie der Wahrheit. Ob sie sogenannte Handlungsbrüche enthält, also sprich, wenn ein Zeuge irgendwas erzählt, was eigentlich mit dem Fall gar nichts zu tun hat, nur weil er es erzählen möchte, der spricht auch dafür, dass er die Wahrheit sagt. Oder zum Beispiel die Konsistenz. Das heißt, wir haben meistens in der Akte auch Aussagen, die der Zeuge zum Beispiel vor der Polizei getroffen hat. Und wenn das einigermaßen passt, wenn ein roter Faden besteht, dann kann man eher davon ausgehen, dass er die Wahrheit sagt. Und was zum Beispiel ein Zeichen für eine Lüge ist, wenn jemand einfach reinkommt und ja ungefragt irgendwas erzählt und wenn man dann Fragen stellt, wieder das Gleiche erzählt und immer wieder das Gleiche und nicht in der Lage ist, zum Beispiel den Sachverhalt nach hinten zu konstruieren oder chronologisch mal anders aufzubauen.
Deine Hauptfigur ist dann zum Beispiel der deutsch-italienische Staatsanwalt Francesco De Benedetti, arbeitet in Heidelberg. Wie viel Alessandro Bellardita steckt denn eigentlich in diesem Ermittler drin?
Also zum Beispiel der Hang zum Abusus von Espresso tatsächlich, weil ich habe bei dem ersten Manuskript, das werde ich nie vergessen, in 200 Seiten es geschafft, Espresso 50 Mal reinzuschreiben, sodass der Lektor gesagt hat, so geht's nicht. Dann habe ich es reduziert auf 22. Inzwischen habe ich auch meinen Espresso-Konsum wirklich reduziert auf maximal 3 am Tag, aber es gab Zeiten, wo ich bis zu 8 getrunken habe. Das entspricht tatsächlich der Figur Francesco de Benedetti und natürlich die italienischen Wurzeln, die Mutter, die einfach ja super kochen kann. Ja, das sind so die Elemente.
Seit fast 10 Jahren bist du Richter in Karlsruhe, bist dort auch am Amtsgericht der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. Du verhandelst Fälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was unterscheidet eigentlich ein Verfahren im Jugendrecht fundamental von einem Erwachsenenprozess?
Ja, das Jugendstrafverfahren ist geprägt vom sogenannten Erziehungsgedanken. Das heißt, man versucht Erziehungsmängel, Erziehungsdefizite, auch wenn ich das Wort jetzt nicht so mag, aber so heißt es offiziell, auszugleichen durch entsprechende Maßnahmen. Also man bestraft nicht klassischerweise mit einer Freiheitsentziehung oder einer Geldstrafe, sondern wir haben eine sehr breite Palette an Maßnahmen und arbeiten da auch eng zusammen mit sozialen Behörden, vor allem die Jugendhilfe im Strafverfahren, aber auch eben das Jugendamt im weitesten Sinne. Und man versucht am Ende des Tages eine konzertierte Lösung zu erreichen. Das heißt, man schaut sich den Angeklagten, die Angeklagte an und guckt, wie kann man mit dieser Person arbeiten. Und zwar so, dass man ihr eine Perspektive gibt und dass diese Person in Zukunft eben keine Straftaten mehr begeht. Und das klappt eigentlich relativ gut.
Die zweite Chance ist dir da halt eben immer sehr wichtig. Aber das ist ja auch, sage ich mal, ein schmaler Grat. Wo verläuft denn dann so die Grenze bei dir zwischen pädagogischer Milde und notwendiger Härte?
Dann geht es tatsächlich mehr um die Straftat. Je gravierender die Straftat, umso weniger spielt natürlich dann der erzieherische Gedanke eine Rolle. Da muss man auch an den Ausgleich denken und natürlich auch an die Konsequenz. Weil junge Menschen verstehen auch, was Unrecht ist, wenn Konsequenzen erfolgen. Und die Konsequenz muss auch, und das ist eben das Hauptziel eines Jugendrichters, schnell erfolgen. Und deswegen machen wir Jugendrichter, das ist ein erheblicher Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht, auch die Vollstreckung. Das heißt, nach dem Urteil beginnt die eigentliche Arbeit. Das wird ganz oft vergessen, aber das ist so. Und da beginnt die Arbeit eben am Angeklagten, der dann verurteilt worden ist und weiß, wenn ich nicht jetzt spurte, wenn ich nicht, ich sag mal, funktioniere, dann gibt's Konsequenzen bis zum Jugendarrest.
Du hast gerade deutlich gemacht, dieser offizielle Begriff Erziehungsdefizite ist jetzt nicht so dein Lieblingswort. Was stößt dich daran?
Naja, dieses Denken immer an Defiziten. Das Schöne ist, wenn es uns gelingt, in einem Strafverfahren, sagen wir so, auch die positiven Aspekte eines Angeklagten herauszufiltern, sodass man dann wirklich auch, ich sag mal, proaktiv arbeiten kann. Und wenn man immer nur an die Mängel sozusagen schaut, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist die große Aufgabe eben der Sozialpädagogen und Sozialarbeiter im Verfahren, uns eben klarzumachen, Achtung, das ist einer, der kann, wenn er möchte, kann eine Ausbildung machen. Ja, und dann muss man ihm eben diesen Weg eröffnen. Oder umgekehrt, wir können mit ihm nicht arbeiten, er öffnet sich nicht. Und dann muss man gucken, wieso, welche zum Beispiel traumatische Erfahrungen können eine Rolle gespielt haben. Oder ist es jemand, der vielleicht so in eine schiefe Bahn gelaufen ist, dass geraten ist, dass man tatsächlich da mit einer Freiheitsentziehung auch reagieren muss.
Ich weiß, dass sich das nie pauschal sagen lässt, aber welche Menschen sitzen dir da eigentlich gegenüber? Wer wird im jugendlichen Alter kriminell?
Gut, das Jugendschöffengericht verhandelt ja schon schwerwiegendere Fälle. Wir verhängen Jugendstrafen bis zu 10 Jahren. Und tatsächlich ist die breiteste Palette im Prinzip an denkbaren Fällen, die wir verhandeln, vorhanden. Ich sag mal von der 16-Jährigen, die praktisch den Alltag so verbringt, dass sie immer nur guckt, wo sie die nächsten Möglichkeiten bekommt, Drogen zu konsumieren, bis hin zu dem 19-Jährigen, der sich nie irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, in der Ausbildung ist und beim Fitnessstudio dumm angemacht wurde und halt mit dem Faustschlag reagiert hat, aber dieser Faustschlag so unglücklich war, dass der dann 3 Wochen halt stationär behandelt werden musste. Also wir haben wirklich viele sozusagen unterschiedliche Fälle. Und aber natürlich gibt's, ich sag mal, 3, 4 Bereiche, die sich auch wiederholen. Und da spielt natürlich Rauschgiftkonsum eine große Rolle, gerade bei den jungen Menschen, die heute leider aufgrund von verschiedenen Faktoren auch nicht mehr nur eine Droge sozusagen konsumieren, sondern wirklich polytoxikoman schon mit 17, 18 werden. Bis hin zu Problemen psychischer Art, weil Menschen sich völlig isolieren. Junge Menschen, die monatelang das Haus nicht verlassen, die Schule schmeißen, keine Ausbildung hinbekommen. Und im Japanischen gibt es das Wort Hikikomori dafür. Das ist seit Corona tatsächlich auch ein Phänomen, was hier zunimmt, wo man erstmal versuchen muss, diese jungen Leute wieder rauszunehmen aus ihren Häusern. Bis hin eben zu den klassischen Fällen, wo junge Menschen zum Beispiel auch in Gangs unterwegs sind, Peergroups und Straftaten begehen, einfach weil sie ja auffallen wollen, weil sie im Prinzip Handlungskompetenz anders verstehen als wir beide jetzt zum Beispiel.
Alessandro Bellardita ist durchaus umtriebig oder, um es vielleicht freundlicher zu sagen, vielseitig. Es werden es Leute, geht weiter mit dem Juristen, der auch Krimis schreibt. Du hast auch ein Sachbuch geschrieben, Essenz der Freiheit, vor Jahren rausgebracht. Was bedeutet oder wie definierst du Freiheit für dich?
Ja, es ist vielleicht etwas überraschend. In einer freiheitlichen Demokratie verzichten wir auf eine Definition von Freiheit. Mhm. Und wenn ich das erläutern darf, meine ich Folgendes. Definieren kommt aus dem Lateinischen, confine heißt Grenze. Und definieren bedeutet, einen Begriff von anderen Begriffen im Prinzip abzugrenzen. Durch Eigenschaften, die man diesem Begriff zuordnet. So. Und wenn ich jetzt versuchen würde, Freiheit positiv zu definieren, dann bedeutet das faktisch, dass ich Freiheit durch die Definition eingrenze. Und deswegen sagen wir, in einer freiheitlichen Demokratie kommt es nicht darauf an, Freiheit zu definieren positiv, sondern sich dann zu rechtfertigen, wenn wir Freiheiten einschränken möchten. Und deswegen brauchen wir dann ein Gesetz und eine Ermächtigungsgrundlage dafür. So funktioniert das Spiel.
Heißt aber, also wenn ich das bei dir richtig raushöre, eine Definition von Freiheit sollte es dann eben auch gar nicht geben.
Genau, richtig.
Weil wir uns dann dadurch einschränken. Du setzt dich auch, weil du es gerade schon gesagt hast, freiheitliche Demokratie, für den Erhalt und die Verteidigung der Demokratie ein. Hast ein Plädoyer für die offene Gesellschaft geschrieben. Und gerade gestern noch warst du unterwegs, hast einen Vortrag gehalten, der hatte den Titel Demokratie verteidigen, Farbe bekennen. Was gibst du den Menschen da mit an die Hand?
Ich versuche, den Menschen den Wert unseres wichtigsten Artikels zu vermitteln, nämlich Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, und aufzuzeigen, was eigentlich damit gemeint ist, die Ursprünge dieses Artikels. Auf der einen Seite die sozialchristliche Lehre, der Humanismus, im Prinzip den Respekt vor den anderen, aber auf der anderen Seite auch die Struktur des ersten Artikels aufzuzeigen, dass erst der Mensch kommt und dann erst der Staat. Das heißt, wir haben ein Grundgesetz, in dem die Grundrechte zuerst kommen und dann das Staatsorganisationsrecht. Und das ist eine kopernikanische Wende, eine Revolution im Recht. Was aufzeigt, dass unser Staat eine eigentliche Hauptaufgabe hat, und die besteht darin, die Würde eines jeden Einzelnen zu beachten. Und ich betone, eines jeden Einzelnen.
Was natürlich extrem anspruchsvoll ist, was in den vergangenen Jahren dann durch etwa die Pandemie auch wirklich an eine Belastungsgrenze geführt wurde.
So ist es, aber Freiheit muss man solidarisch verstehen. Es gibt keine Freiheit ohne die anderen. Auf einer einsamen Insel beispielsweise, wenn ich da leben würde, würde ich mir keine Gedanken machen über die menschliche Würde oder über die Freiheit. Wir machen uns Gedanken darüber, weil wir eben in einer Gemeinschaft leben. Und dann geht es manchmal auch darum, auszusortieren, welche Verhaltensweisen für die Gemeinschaft schädlich sind oder eben nicht. Und da sind im Prinzip dann die Flöcke einzuschlagen, um zu sagen, da brauchen wir jetzt ein Gesetz. Mhm. Und so funktioniert eben das Spiel des Rechtsstaates. Der Staat muss sich immer rechtfertigen bei der Einschränkung von Freiheit. Aber freies Leben bedeutet auch diese Grenzen, die der Staat setzt, weil wir im Prinzip diese Leute wählen, nämlich die Abgeordneten, auch zu akzeptieren.
Ist es auch deinerseits eine Erinnerung an uns, dass wir Dinge wie die Demokratie mehr schätzen sollten und mehr pflegen sollten?
Ja, wir haben leider einen Fehler gemacht, nämlich Anfang der 90er zu glauben, dass das Thema Demokratie quasi nicht mehr großartig eine Rolle spielt, weil ja sowieso die Demokratie gewinnt und überall sich festsetzt. Und wir haben irgendwann gesagt, ja, es ist alles selbstverständlich. Und das ist die größte Gefahr eigentlich. Die größte Gefahr für die Demokratie ist, wenn man sie für selbstverständlich hält. Und das versuche ich in meinen Vorträgen eben klarzustellen, was es bedeutet, eigentlich demokratisch zu handeln, demokratisch zu denken, aber vor allem auch den Mut zu haben, in Zeiten, wo die Demokratie in Gefahr ist, in einer Krise sich befindet, immer jeden Tag dafür zu kämpfen.
Du hattest eben schon auf die Volksvertreter angesprochen. Wie schaust du auf die Wahl am Wochenende in Sachsen-Anhalt?
Besorgniserregend, sage ich mal in einem Wort. Ja, ich finde, dass populistische Bewegungen und das nicht nur in Deutschland, ich komme ursprünglich aus Italien, da haben wir ähnliche Erfahrungen, dass sie immer wieder aufzeigen, dass das Aufteilen der Gesellschaft in sozusagen ein homogenes Volk, das angeblich weiß, was Recht ist, und den Rest, zum Beispiel die Elite, die korrupt ist und so weiter, oder sogar noch schlimmer, immer dieses Denken Freund und Feind, dass das eine Gesellschaft nicht zusammenhält, sondern im Gegenteil, dass dann eben etwas passiert, was für eine Gesellschaft und das gedeihliche Zusammenleben von Menschen immer destruktiv ist, nämlich dass Menschen anfangen, sich gegenseitig ja im Prinzip fertig zu machen.
Wir gucken auf die Reaktionen aus der Hörerschaft von SWR1 Baden-Württemberg. Corinna Kraushofer aus Wien hat sich gemeldet. Sie würde gerne wissen, mit dem Blick auf die Mafia, lässt sich viel Geld für die Mafia verdienen im Bereich der Rüstungsindustrie? Ich denke mal nicht, dass du eine Auflistung hast, wie viel Geld es ist, aber du hast schon deutlich gemacht, die Mafia ist in allen Branchen aktiv, auch in der Rüstungsindustrie.
Ja, weil die Mafia antizipiert Geschichte und das hat sie schon in den 80er Jahren gemacht, und kriegerische Konflikte sind im Prinzip gefundenes Fressen für die Mafia, um sich zu militarisieren, das heißt im Prinzip die eigenen Waffen zu modernisieren. Und über Korruption, über viele Kanäle kommt man da natürlich auch an neueren, moderneren Waffen. Den Drangheta hat sogar investiert in Drohnen, muss man sich vorstellen, damit sie selbst die Polizei und die Carabinieri observieren kann. Also da gibt's auch der Fantasie natürlich keine Grenzen, die man setzt. Und vor dem Hintergrund leider der Ukraine-Russland-Konflikt wird dazu führen, dass die Drangheta daraus viel, viel stärker hervorkommen wird.
Wenn man so etwas weiß, dass dann die Drangheta auch mit Drohnen arbeitet, wieso ist das dann trotzdem nicht zu unterbinden? Also das ist wahrscheinlich eine total naive Vorstellung, die ich da habe.
Das ist so, wie wenn Sie Schach spielen und nicht irgendeinen Anfänger auf der anderen Seite haben, sondern den Meister des Schachs, der vielleicht Weltmeister letztes Jahr war. Und sie sind zwar gut, aber so mittelmäßig. So muss man sich das vorstellen. Die Züge, die die Ndrangheta oder die Cosa Nostra im Prinzip da trifft, antizipieren das Handeln des Staates um 3-4 Schritte. Das ist das Problem.
Gibt es einen Hauch von Hoffnung, dass wir in unseren Lebzeiten noch irgendwie es so erleben werden, dass man dieses Phänomen Mafia in Europa so deutlich zurückdrängen kann, dass wir uns vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr darüber unterhalten?
Ich versuche eine Antwort zu geben, ähnlich wie Giovanni Falcone 1983, als sein leitender Oberstaatsanwalt ermordet wurde und er das erste Mal vom Fernsehen auftrat, und hat er gesagt, naja, die Mafia ist ein menschliches Phänomen. Sie hat einen Anfang, eine Entwicklung und irgendwann wird sie auch ein Ende haben. Aber ganz wichtig ist der letzte Halbsatz, den er hinzugefügt hat. Damit die Mafia bekämpft und besiegt werden kann, muss auch die zivile Gesellschaft mitziehen. Und der Staat muss die besten Kräfte auch dafür einwenden. Und das ist das, was noch fehlt. Im Prinzip, dass wir hier das Bewusstsein haben, organisierte Kriminalität geht uns allen an.
Heißt, die Zivilgesellschaft muss dann halt genau durch solche Gespräche, dass man es das Thema so öffentlich anspricht, ja mehr darauf aufmerksam gemacht werden?
Richtig. Es gibt den Verein Mafia Nein Danke aus Berlin und die machen das tatsächlich jetzt seit Jahren. Und der Zweck dieses Vereins besteht darin, dass man eben die breite Masse versucht zu informieren, was Mafia eigentlich im Alltag auch bedeutet. Und wenn es uns gelingt, irgendwie da weiterzumachen, Menschen auch zu engagieren, da mitzumachen, auch ehrenamtlich sich da zu aktivieren, dann sind wir sehr, sehr glücklich drüber.
Die nächste Frage kommt von SWR1-Hörerin Christine aus Esslingen und geht an den Richter Bella-Dieter. Wieso wird ein Erwachsener noch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt? Mit 18 Jahren beginnt die Volljährigkeit und wir erlangen oder können die Erlaubnis zum Autofahren erlangen und damit auch die volle Verantwortung für unser Tun samt Konsequenzen.
Das ist eine sehr gute Frage. Das Jugendstrafrecht ermöglicht einem bei sogenannten Heranwachsenden, also zwischen 18 und einschließlich 20, noch zu schauen, ob man es mit jungen Menschen zu tun hat, die in der Entwicklung etwas verzögert sozusagen unterwegs sind, zum Beispiel gerade es nicht geschafft haben, einen Führerschein zu machen, eine Ausbildung fertig zu bringen, vielleicht noch bei den Eltern wohnen, keine Berufsperspektive entwickelt haben. Und dass man dann sagt, okay, man setzt diese junge Menschen gleich einem Jugendlichen und man wendet immer noch Jugendstrafrecht an, damit man mit ihnen auch arbeiten kann.
Ist das nicht aber auch eine veraltete Sicht, dass man das an diesem Alter so festmacht?
Gut, wir müssen ja irgendein Alter müssen wir ja natürlich festlegen, dass sich da vielleicht in Zukunft was verändert, nach unten oder nach oben, das schließe ich nicht aus. Aber ich finde, dass es nicht veraltet ist, sondern das ist ein sehr modernes, hochmodernes Gesetz und auch die Denkweise, die dahinter steckt, ist eigentlich progressiv und alles andere eben als altertümlich, sage ich mal.
Okay. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, welchen Rat geben Sie jungen Juristinnen und Juristen mit auf den Weg, die heute in diesen Justizdienst eintreten wollen und auch den Rechtsstaat verteidigen wollen?
Ja, es gibt, finde ich, drei wichtige Eigenschaften, die junge Juristinnen mitbringen sollten. Neugier, Durchhaltevermögen und Mut. Und das sind im Prinzip die Tipps, die ich geben kann. Jeder Mensch hat diese Eigenschaften, aber man muss an diese Eigenschaften arbeiten.
Welche dieser drei Eigenschaften muss besonders ausgeprägt sein?
Ich sag mal, abhängig von den Zeiten, aktuell würde ich sagen, so langsam auch Mut.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.